Dieser Podcast wird präsentiert von Effektiv Spenden. Als unabhängiger Charity-Check helfen wir deiner Spende, damit sie mehr Wirkung hat.
Das ist Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt.
Can science provide answers? Can a bloodstained piece of fabric unlock the secrets contained within the dictator's DNA?
Für eine Doku auf dem britischen TV-Sender Channel 4 haben Forscher DNA aus einem Blutfleck von Adolf Hitler analysiert und eine Reihe steiler Thesen aufgestellt.
Can we finally crack the Hitler Code?
Hatte Hitler einen besonders kleinen Penis? Und dann wollen sie auch gefunden haben, dass er ein erhöhtes Risiko gehabt hat für so psychiatrische Krankheiten wie Autismus oder Schizophrenie oder bipolare Störung.
Die Doku lehnt sich arg weit aus dem Fenster. Eine seriöse, ordentlich publizierte Studie dazu, die fehlt. Aber von so einer fragwürdigen Interpretation sollten wir uns nicht täuschen lassen. Die Analyse von DNA hat sich zu einem fantastischen Werkzeug für die Geschichtsforschung entwickelt.
Wir haben halt einfach eine neue Evidenzlinie. Es ist wie eine neue Bibliothek, die man gefunden hat. Die sind halt nur nicht, das sind nicht Bücher, sondern das sind halt Genome und die haben nur 4 Buchstaben statt ein ganzes Alphabet.
DNA-Analysen können Lücken füllen, Mythen korrigieren und historische Zusammenhänge sichtbar machen, wenn sie seriös interpretiert werden.
Immer historische Quellen sind natürlich immer subjektiv. Der Schreiber hatte immer irgendeine Agenda, gerade wenn es vom Gewinner geschrieben wurde. Hier kommt natürlich in der Genetik jeder zu Wort.
Knochen und Blut werden zu Quellen, um mehr über Menschen, Ereignisse und Gesellschaften zu erfahren, von denen wir sonst kaum Aufzeichnungen hätten. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Wir unterhalten uns jede Woche über eine Idee, die die Welt verändern könnte und was es noch braucht, um dorthin zu kommen. Heute ist Georg Rüschemeier mein Co-Host. Er schreibt über Biologie und Medizin. Und wir wollen herausfinden, wie wir aus DNA-Analysen mehr über die Vergangenheit lernen können. Ich bin Lena Waldle. Willkommen. In einem Museum im amerikanischen Gettysburg sind die Macher der Hitler-Doku auf ein blutgetränktes Stück Stoff gestoßen. Es soll von einem Sofa aus dem Führerbunker stammen. Auf diesem Sofa soll sich Hitler erschossen haben. Das Blut soll seines sein.
Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es schon stimmt. Also es klingt auf jeden Fall alles recht plausibel. Also die Geschichte, wie dieses Museum da in Gettysburg an diesen Stoffwetzen gekommen ist, die ist halbwegs plausibel. Es wurde ein Abgleich gemacht mit den genetischen Informationen in diesem Blutfleck mit bekannten, entfernten Verwandten von Adolf Hitler. Und auch da konnte man jetzt vielleicht nicht bestätigen, aber doch zumindest mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit plausibel machen, dass das schon stimmen wird wahrscheinlich.
Diese paar Tropfen Blut sollen den Machern der Channel 4-Doku verraten haben, welche Krankheiten Hitler hatte.
Und bei Hitler hatten wir ja das Beispiel, also da wurden jetzt polygene Risikoscores für Schizophrenie und bipolare Störungen beispielsweise untersucht.
Sven Zichon leitet die medizinische Genetik am Universitätsspital Basel. Auch er nutzt diese sogenannten Risikoscores, um herauszufinden, welche Krankheiten seine Patienten wahrscheinlich bekommen könnten.
Und man hat gefunden, dass Hitler also viele Risikovarianten für diese Erkrankung trug. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass er eine Diagnose einer Schizophrenie oder bipolaren Störung hatte.
Diese Risikoscores, die geben nur so eine statistische Wahrscheinlichkeit wieder. Jetzt hat man angeblich festgestellt, dass Hitler zum Beispiel für Autismus da wirklich ziemlich weit oben in dieser Skala lag. Ja. Also ich glaube, er lag beim 97. Perzentil. Das heißt, er war also innerhalb der Gesamtbevölkerung, hat er ein deutlich erhöhtes Risiko gehabt. Aber das heißt trotzdem überhaupt nicht, dass Leute, die so ein erhöhtes Risiko haben, dann auch wirklich diese Krankheit entwickeln müssen.
Und es ist, glaube ich, unzulässig, jetzt zu sagen, nur weil er einen hohen Risikoscore hatte für eine Schizophrenie, hat er auch eine Schizophrenie gehabt. Und ich denke, das ist unzulässig.
Und selbst wenn man das sicher sagen könnte, was hätten wir von so einer Diagnose?
Also wenn das jetzt alles zutreffen würde, dann wäre das durchaus interessant, dass man auch in den genetischen Befunden diese Hinweise findet. Aber ich würde sagen, da wiegen doch andere Quellen eigentlich viel schwerer. Und selbst da muss man sich natürlich fragen, ist das jetzt, ist ja auch keine Entschuldigung für das, was aus ihm geworden ist.
Die DNA-Analyse bringt uns in diesem Fall keine neuen Erkenntnisse. Aber sie ist trotzdem eine wichtige Quelle.
Also wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, was können wir in der historischen Zeit, in den letzten 2.000, 3.000 Jahren überhaupt genetisch beitragen, dann wäre ich da wahrscheinlich noch relativ pessimistisch gewesen, dass wir wirklich einen großen Beitrag leisten können.
Johannes Krause ist Biochemiker und Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Aber die letzten 5 Jahre haben es eigentlich gezeigt, dass es halt schon geht.
Johannes Krauses Schwerpunkt ist die Genanalyse alter DNA. Richtig alter DNA von Neandertalern und Steinzeitmenschen. Diese DNA ist viele tausend Jahre alt. Aus dieser Zeit fehlen meist jegliche Quellen, denn es gibt keine Bücher und es gibt keine Schriften.
Ja, ich glaube, was er damit meint, ist, dass wir natürlich jetzt, sagen wir mal, für die Römerzeit jede Menge historische Quellen haben. Da wurde alles Mögliche aufgeschrieben. Die großen Herrscher hatten alle ihre Geschichtsschreiber, die dann wirklich ihre persönlichsten Details noch irgendwie dokumentiert haben. Also wir wissen ziemlich gut, was Caesar zum Frühstück hatte und brauchen jetzt nicht noch eine DNA-Studie, die das nochmal irgendwie überprüft und dann wahrscheinlich einfach bestätigt.
Die Sache ist aber, eigentlich wissen wir nur, was Caesar oder jemand anderes darüber aufschrieb oder was er wollte, dass dazu notiert wird. DNA hingegen ist nicht abhängig davon, wer schreiben konnte und wer nicht. Oder welche Schriften überlebt haben. Alles, was dafür die Zeit überdauern muss, ist ein bisschen Knochen.
Was wir im Moment hauptsächlich verwenden, ist das innere Ohr. Das ist besonders kompakt. Das Pars Petrosa, das Felsenbein, das ist ein sehr kompakter Knochen. Und da hält sich die DNA sehr gut. Ein anderes Material, was wir häufig verwenden, sind Zähne. In Zähnen hat man quasi auch DNA eingeschlossen, eingetrocknetes Blut und natürlich auch das Zahnbein aus der Zahnwurzel.
Im Prinzip muss man aus diesem Beispiel dieses Felsenbeins, muss also aus diesem Knochen ein kleines Stück rausschneiden. Das ist ungefähr so groß wie ein Stück Würfelzucker. Und dieses Stück wird dann pulverisiert und dann werden mit diversen Chemikalien wird eben diese DNA daraus gelöst. Dann vervielfältigt man also erst diese DNA. Man hat ja nur kleine Überreste unter Umständen. Und dann kommt die sogenannte DNA-Sequenzierung, wo man also die Abfolge dieses Codes der DNA bestimmt.
Die DNA ist der Träger unserer Erbinformation. Und mit der Technik der DNA-Analyse lässt sich sehr viel Information aus diesem Code herauslesen.
Das ist ja eigentlich ein chemisches Molekül. Das ist dieses ganz langgestreckte, spiralförmige Molekül, eine Doppelhelix nennt man das, weil die eben aus zwei so ineinander gewundenen Fäden besteht. Und diese Fäden bestehen auch aus Einzelmolekülen. Das sind die sogenannten Basen. Und davon gibt es 4 verschiedene. Es gibt, man kürzt das ab mit A, T, G und C. Und das ist eigentlich so der Code, das ist der genetische Code eigentlich, ne, den man dann ablesen möchte. Und das ist bei uns Menschen, bei uns allen, bei dir und mir zu 99,9% der gleiche Code, die gleiche Abfolge. Aber es gibt dann eben diese 0,1%, wo wir uns unterscheiden. Und das ist eben der Knackpunkt sozusagen. Also das interessiert die Forscher am allermeisten. Wo unterscheiden wir uns? Was sind die Besonderheiten im Genom, das ich mir gerade angucke?
Johannes Krause hat die DNA am Anfang des Podcasts als Bibliothek bezeichnet, gefüllt mit ganz vielen Buchstaben, die Wörter und Sätze bilden. Und diese Sätze, das sind die Gene.
Ja, ein Gen ist einfach auf dieser DNA, auf dieser langen Doppelhelix sozusagen, mit den 4 Buchstaben, die in endloser Reihe aneinander gehängt sind, sind das Abschnitte, die wichtig sind. Also die sozusagen, wie könnte man sagen, die einen Satz bilden. Das sind eigentlich zum Teil recht lange Sätze. Also ein typisches Gen wäre der Abschnitt auf der DNA, aus dem der Körper dann die Information abliest, die er braucht, um ein bestimmtes Eiweiß herzustellen. Und Eiweiße, also oder auch Proteine, sind da eigentlich so, dass der Stoff, aus dem das Leben sind. Also das fängt an bei dem Keratin, aus dem unsere Fingernägel, unsere Haare gemacht werden. Und die Informationen, wie die zusammengebaut werden, damit sie ihre Funktion erfüllen können, die steckt eben in dieser DNA drin.
Um an diese Information zu kommen, muss die DNA ausgelesen werden. Sie wird sequenziert.
Ich kenne noch die Zeit, als das Humangenomprojekt lief. Das war also in den 90er Jahren. Das war sehr aufwendig, sehr teuer. Das hat ja Milliarden gekostet, das erste Genom zu sequenzieren.
Als die 3 Milliarden Buchstaben unserer menschlichen DNA erstmals entschlüsselt wurden, war das ein Riesenaufwand.
Ja, stell dir mal so einen Erstklässler vor, der gerade erst das Lesen lernt. Also der hat jetzt gerade alle Buchstaben drauf. Ja. Stell dir mal vor, wie der liest. Der hat so ein Wort vor sich oder er hat einen Satz vor sich. Und jetzt nimmt er sich das erste Wort vor und nimmt sich davon den ersten Buchstaben. Und dann denkt er sich, das hat so Ecken. Okay, ich glaube, das ist ein A. Und das nächste ist so rund, hat er dann so ein Ding runter. Okay, das ist ein P und so weiter. Und dann hat er irgendwann das Wort Apfel. Sequenziert sozusagen, könnte man sagen. Und irgendwann, das ist ja eigentlich auch fast eine Analogie zu dem, was in der DNA-Sequenzierung passiert ist, 2003 waren wir noch in diesem Erstklässler-Level sozusagen beim Sequenzieren von DNA und inzwischen sind wir halt irgendwie beim Literaturstudenten angekommen.
Grundsätzlich funktioniert die DNA-Sequenzierung auch heute noch so. Nur ist die Technik sehr viel besser geworden.
Ich würde sagen, seit ungefähr 10, 15 Jahren sind die Preise für eine Genomsequenzierung so stark gefallen. Also jetzt mittlerweile liegen wir bei ein paar hundert Franken, die die Sequenzierung eines ganzen Genoms kostet. Und das dauert 2-3 Tage, dann hat man die Genomsequenz.
Seitdem lässt sich die DNA-Analyse in vielen Bereichen einsetzen, um Krankheiten festzustellen, in der Forensik für die Polizei, um den Täter zu identifizieren und um die DNA von Menschen zu untersuchen, die schon sehr lange tot sind. Zum Beispiel die von Ötzi, dem 5000 Jahre alten Mann aus dem Eis.
Also beim Ötzi-Genom zum Beispiel, was wir uns jetzt vor 2 Jahren nochmal intensiv angeschaut haben, konnten wir dann zum Beispiel zeigen, dass die Rekonstruktion im Museum in Bozen halt völlig falsch ist, ne? Also der hatte halt keine helle Haut, der hatte dunkle Haut, der hatte keine hellen Augen, der hatte dunkle Augen, der hatte ja keine Haare auf dem Kopf, der war wahrscheinlich hat eine Glatze gehabt, weil der zumindest Gene hatte für frühe Glatzenbildung.
Ohne DNA-Analyse hätten wir immer noch ein falsches Bild von Ötzi.
Ganz anders als diese Rekonstruktion, die mir so ein bisschen mehr aussieht wie Heidis Großvater oder so, wie der Almöhi, ja. Was aber natürlich klar, vor 15 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass so ein alter Österreicher oder Italiener oder Alpenbewohner da irgendwie so einen afrikanischen Phänotyp hätte, ne?
Gewisse Aussehensmerkmale lassen sich nämlich aus der DNA ablesen.
Das wäre jetzt zum Beispiel die Frage der Haarfarbe oder der Augenfarbe. Die kann man doch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen rekonstruieren, ob Ötzi jetzt blauäugig oder braunäugig war.
Seit zwei Wanderer 1991 Ötzi gefunden haben, wurde sein Körper von vielen Experten untersucht. Was also, wenn gar nicht Ötzi braune Augen hatte, sondern einfach eine der Personen, die ihn ausgegraben hat?
Ja, das war tatsächlich, also gerade in der Frühphase dieser Paläogenomik, als Krauses Doktorvater Svante Paabo, der auch 2022 den Nobelpreis dafür bekommen hat, der wurde da anfangs auch so ein bisschen, na nicht gerade verlacht, aber die Leute haben gesagt, ah, das wird nie was, weil wie gehst du mit diesen Verunreinigungen um? Wie willst du überhaupt noch wissen, ob das jetzt die Original-DNA war?
Aber die Forscher haben da einen Trick. Wenn sie die DNA-Analyse grafisch darstellen, dann sehen Sie dort ein Muster.
So, das sieht so aus wie so ein Smiley. Und es ist tatsächlich auch so, wir nennen es auch Smiley-Plot, weil wenn wir es sehen, dann freuen wir uns, weil das bedeutet, die DNA ist alt.
Farbton der Augen, der Haare, der Haut. Es ist schon ganz cool, wenn man einem jahrtausendealten Skelett ein wenig Leben einhauchen kann. Und manchmal wirft die DNA-Analyse auch eine gängige Vorstellung komplett über den Haufen. Wie auch in diesem Fall. 1878 fand ein Archäologe auf dem Friedhof auf der schwedischen Insel Björkö ein Grab. Hier war offensichtlich ein großer Krieger bestattet worden. In dem Grab gab es 2 Pferde, ein Schwert, eine Axt, 2 Speere, 25 Pfeile, ein Messer und 2 Schilde. Wie sich das eben gehört für einen Wikinger des 10. Jahrhunderts. Vor ein paar Jahren schauten die Forscher dann noch einmal hin und analysierten die DNA dieser Person. Und sie fanden heraus, in dem Grab lag kein Krieger, sondern eine Kriegerin.
Diese DNA, das ist nicht ein einziges langes DNA-Molekül in unseren Zellen, sondern die sind eben organisiert in den sogenannten Chromosomen. Da gibt es 23 verschiedene, aber wir haben von jeder Sorte 2, nämlich 1 von deiner Mutter und 1 von deinem Vater. Und dann gibt es noch den Sonderfall, es gibt diese Geschlechtschromosomen, also das X-Chromosom von der Mutter und das verkrüppelte kleine Y-Chromosom des Vaters. Was auf dem Y-Chromosom drauf ist, ist nur die Ansage, ha, du wirst ein Mann.
Dieses Y-Chromosom fehlt dem Krieger im Grab. Nun gibt es bei den Wikingern Geschichten von kämpfenden Frauen. Ihre historische Existenz ist aber umstritten. Und genauere Details kann uns die Analyse der DNA auch nicht geben. Vielleicht hat sich diese Kriegerin als Mann verkleidet und die anderen Krieger wussten nie etwas davon. Vielleicht war sie auch einfach eine Kriegerin und hat als solche gelebt. Auch DNA ist nur eine Quelle, die man noch interpretieren muss.
Wo wir so eine Kombination dann haben aus quasi historischen Begebenheiten, wo man jetzt auch historische Texte hat, wo man auch ein bisschen mehr als nur archäologische Funde hat. Und dann halt dieser genetischen Daten, da können wir dann wirklich zum Beispiel auch Stammbäume rekonstruieren, soziale Strukturen verstehen, schauen, war diese Bevölkerung monogam, polygam oder welche Beziehungen führten zu Kindern in einer solchen Gesellschaft.
Ein gutes Beispiel dafür ist Tutanchamun, der junge ägyptische König, dessen goldene Totenmaske ihn weltberühmt machte. Historische Quellen geben keine Auskunft darüber, wer seine Eltern waren. Die DNA aber schon.
Ja, da macht man sich zunutze, dass wir zum Beispiel wissen, dass wir mit unseren Geschwistern und mit unseren Eltern 50% unserer Gene teilen, unserer Genvarianten. Und zum Beispiel mit unserem Onkel oder unseren Neffen sind das nur noch 25%. Also über die Menge an Überschneidungen und Gemeinsamkeiten in den Genomen kann man schon mal viel aussagen, wie nah jemand verwandt war.
So konnten 4 mumifizierte Personen als seine Großeltern und Eltern identifiziert werden. Und es stellte sich heraus, seine Eltern waren Bruder und Schwester. Nur wer die Personen sind, das ist unklar. Denn die Särge waren nicht mehr beschriftet. Wir sehen also, wer miteinander wie verwandt ist, aber auch, wenn es keine Verwandtschaft gibt.
Wir haben ja von Beethoven zum Beispiel das Genom gemacht.
Die Forscher haben Ludwig van Beethovens DNA mit der DNA aus Gräbern der Familie van Beethoven in Belgien abgeglichen.
Einer der Hauptbefunde war dort tatsächlich auch, also dass wir die Verwandtschaftslinie zu den Beethovens nicht quasi verifizieren konnten. Also dass es wahrscheinlich dort ein extraparentales quasi Ereignis gab in der Vergangenheit von Ludwig van Beethoven. Also,
im Klartext heißt das.
Und konnten damit im Prinzip zeigen, dass, dass Beethoven eigentlich kein Beethoven ist. Ne?
Das sind viele Einzelbeispiele und interessante Einblicke in das Leben von einzelnen Personen. Aber DNA-Analysen von vielen Menschen auf einmal können uns noch viel mehr über unsere Vergangenheit zeigen. Darüber, woher Gruppen stammen, wo sie sich niederließen und was danach passierte. Wir sind gleich zurück.
Du willst helfen? Wir helfen dir. Damit deine Spende wirklich etwas bewirkt. Effektiv spenden ist der unabhängige Charity-Check der Schweiz. Anhand wissenschaftlicher Methoden analysieren wir Hilfsorganisationen und vervielfachen die Spendenwirkung bis zu 100-mal. Mach die Welt ein bisschen besser auf effektiv-spenden.org.
Die Awaren sind ein Reitervolk, das sich ab dem 6. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Ungarn, Österreichs und der Slowakei niederließ. Dort errichteten sie bis ins 9. Jahrhundert ein blühendes Königreich. Doch keiner wusste so richtig, wo diese Awaren hergekommen waren.
Es ist eine Zeit, wo wir ziemlich wenig Quellen haben. Das ist ja, manchmal wird das auch als das dunkle Mittelalter, Frühmittelalter bezeichnet, weil es eben da nicht besonders viele gute Quellen gibt, auf die man sich verlassen kann.
Bis die Genetiker die Gräberfelder untersuchten.
Da konnten wir dann schon in den ersten Studien sagen, nee, die kamen wirklich aus der Mongolei, total verrückt. Wir haben hier eine Einwanderung über 8000 Kilometer. Innerhalb von 50 Jahren ist da eine Gruppe aus der Ostmongolei ins Karpatenbecken eingewandert und hat ein Königreich gegründet. Und die ganzen Eliten haben alle ostasiatische DNA, also genetische Herkunft. Und sogar so, dass wir keine Spuren finden von quasi Westeurasiern. Also die sind wirklich haben sich nicht vermischt auf dieser langen Wanderung, sondern tatsächlich so mit dieser ostasiatischen Genetik hier eingewandert und haben dieses Reich gegründet und auch relativ stabil über mehrere hundert Jahre anscheinend auch untereinander geheiratet.
Wie detailliert diese Analysen uns heute Informationen liefern, das zeigt auch dieser Fall.
Wir haben sogar einen Fall in der Nähe von Wien, da haben wir zwei Dörfer, die quasi direkt nebeneinander lagen, die Oberstdorf und Mödling. Und diese zwei Dörfer sind 10 Kilometer voneinander entfernt, waren quasi kontemporär über ungefähr 250 Jahre, also vom 6. Jahrhundert bis ins 8. Jahrhundert, liefen diese Dörfer, hatten Friedhöfe quasi, haben dann die Individuen von den Friedhöfen uns angeschaut und haben festgestellt, dass das eine Dorf, die hatten quasi die ostasiatische Genetik und das andere Dorf hatte die mitteleuropäische Genetik. In der Archäologie sahen die komplett gleich aus. Die haben sich nicht unterschieden. Kein Archäologe hätte sagen können, oh, das sind die Ostasiaten, das sind die Mitteleuropäer.
Beide Dörfer waren Awaren. Die archäologischen Funde sahen gleich aus. Das lässt natürlich auf die gleiche Kultur schließen. Und trotzdem haben sich diese beiden Gruppen über Jahrhunderte nicht vermischt.
Genau, und das zeigt uns natürlich auch, dass man allein von Kultur die Genetik nicht inferieren kann.
Georg, was können wir daraus jetzt ablesen?
Also ich würde sagen, erstmal erkennen wir daran, dass es eben diese Vorstellung, dass es irgendwie so Völker gibt und die haben eine bestimmte Kultur und die haben bestimmte Gene, also so dieses Blut- und Bodenmäßige, dass das eben teilweise, das mag auch manchmal gestimmt haben, aber dass man sich da halt überhaupt nicht drauf verlassen kann. Ne? Also spannend finde ich daran auch die Frage, warum haben die sich denn aber nicht vermischt? Ne? Die Antwort darauf können wir natürlich mit den Genen auch nicht geben. Da wäre jetzt wieder super spannend, was die Historiker finden können, aber in dem speziellen Fall, glaube ich, ist man eben noch nicht so weit.
Nee, ich glaube, es gibt wirklich nur ein paar Thesen. Zum Beispiel kann es sein, vielleicht hatten sie eine andere Sprache. Ja. Wer weiß.
Ja, aber wenn es die gleiche Kultur,
Kultur die gleiche ist, Kultur
dann würde man denken, dass solche Sachen sich auch angleichen. Aber gut, dann hast du wieder den Unterschied zwischen, wir sagen, sie hatten die gleiche Kultur, weil man in ihren Gräbern die gleichen Grabbeigaben zum Beispiel gefunden hat. Aber eine Kultur ist ja viel mehr als jetzt nur irgendwie die Frage, wie begrabe ich meine Toten. Und über die Kultur der Lebenden können wir daraus unter Umständen noch gar nicht so viel ablesen. Also ich glaube, man lernt auch immer wieder ein bisschen Bescheidenheit sozusagen. Man neigt ja als Wissenschaftler, habe ich oft dazu, sich so ein bisschen auf einen Aspekt zu konzentrieren. Und dann zu denken, aus diesem einen Aspekt kann ich jetzt Antworten auf alles geben. Ja.
Ja, DNA ist, wie wir jetzt besprochen haben, immer nur eine Quelle. Wie viel Gewicht sollten wir ihr denn zumessen?
Ja, ich denke, was du sagst, ist genau richtig. Also es ist eine Quelle und es ist eine neue Quelle, die man vor zehn Jahren vielleicht gerade schon hatte, aber sagen wir mal vor 20 Jahren einfach noch nicht hatte. Oder da fing das gerade mal so ganz zaghaft an. Und jetzt hat man plötzlich einen neuen Weg in die Vergangenheit zu gucken. Und das ist natürlich ein Riesenfortschritt.
Wenn wir sowas feststellen können, welche Hautfarbe Ötzi hatte und wer Beethovens Vater oder vielleicht nicht Großvater war, warum sind dann diese Erkenntnisse aus der Doku über die Hitler-DNA so fragwürdig?
Also sie sind im Augenblick noch fragwürdig, weil sie nicht publiziert wurden, weil niemand das überprüfen kann, ob das wirklich alles so gemacht wurde, wie man es machen muss. Aber das Hauptproblem ist, dass da aus Mücken Elefanten eigentlich gemacht werden. Ne? Also die haben sich das also genauer angeguckt und haben angeblich herausgefunden, zum Beispiel, dass er möglicherweise unter dem sogenannten Kallmann-Syndrom litt. Das ist so eine Hormonstörung in der frühen Jugend. Und das könnte, hypothetisieren sie, dazu geführt haben, dass er einen besonders kleinen Penis haben könnte. Aber letztlich sagt mir das jetzt über die historische Person Adolf Hitler eigentlich ziemlich wenig, was ich nicht sowieso schon aus anderen Quellen ablesen kann.
Was könnten wir denn in Zukunft noch aus der DNA ablesen? Was dürfen Archäologen und Historiker erwarten, was uns diese Technik noch bringen kann?
Ja, das Erste sind natürlich die ganzen neuen Fragen, die sie auch aufwerfen. Es gibt noch so viele Gruppen, die in irgendwelchen vergangenen Zeiten irgendwo rumgewandert sind. Und ich glaube, da mehr herauszufinden über diese Migrationsströme, die es damals eben schon gab, auch über prähistorische Migrationsströme, also out of Africa, nach Europa rein, rüber nach Asien, weiß Gott wohin, die ganze Welt hat der Mensch ja früher oder später dann erobert. Da wird man sicher noch einiges herausfinden können, indem man da genetische Analysen macht. Also ich glaube, da stehen wir noch relativ am Anfang von dem, was man machen kann. Dann natürlich spannend, was wir so ein bisschen auch skizziert haben, ist so dieser Gegensatz zwischen kulturellen Überbleibseln, die man in der Archäologie finden kann, und dem, was die Genetik sagt, und eben die Frage, wenn sich das widerspricht, was gibt es da für mögliche Erklärungen für? Und ich glaube, man wird auch über die Frühgeschichte, also jetzt über wirklich so die Vorfahren des Menschen oder die ganz frühen Formen des unserer Art irgendwie noch sehr viel mehr herausfinden können.
Danke, Georg. Ihr könnt Quantensprung nicht nur hören, sondern auch lesen. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldler. Wir hören uns wieder nächste Woche.